ziemlich nervös, aufgeregt. Mir gingen nochmal diese Verse aus Jesaja und Jeremia am Anfang durch den Kopf. Jesaja sagt, ich bin ein Mann unreiner Lippen. Wie soll ich was reden dürfen, was reden können? Aber Gott hat das Problem der unreinen Lippen an der Stelle gelöst und hat einen Seraphim, heißt es dort, gesendet. Der hat die Lippen von Jesaja berührt. Und Jesaja war mutig und sagt, hier bin ich. Amen. Ja, ich möchte noch beten am Anfang. Herr Jesus, danke, dass wir hier sind, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du mit deiner großen Gnade und mit deiner großen Liebe uns erreicht hast und uns auch heute erreichen möchtest. Wir möchten das heute nehmen. Heute ist die Zeit, wo du uns retten möchtest, wo du uns begegnen möchtest. Und dafür bitte ich dich, dass du unser aller Herzen öffnest, dass wir dich sehen, dass wir dich hören. Und ich bitte dich auch nochmal für mich, dass ich nicht mich selber rede, sondern dass ich das befreie, was du heute sagen möchtest, was heute dran ist. Wir lieben dich, wir lieben dein Wort und wir erwarten auch, dass du selbst zu uns sprichst. Kannst du dieses, Daniel, dieses Bild einblenden mit den drei Personen, diese Skulptur? Oh, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Ich war gestern in Ofterdingen. Ich habe mir mal wieder einen schönen Haarschnitt verpassen lassen. Es war mal wieder Zeit. Und gegenüber dem Friseur war an der Steinlach diese Skulptur. Und ich habe gedacht, die muss ich mal fotografieren. Es sind drei Männer. Und ich glaube, es geht um den mittleren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist eine Skulptur, die der Andreas Futter gemacht hat. Was er sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Auf der Skulptur steht drauf Aufstieg. Also scheinbar scheint dieser Mittlere zu versuchen, nach ganz nach oben zu kommen, aber alleine schafft das nicht. Ja, und so geht es uns manchmal auch. Wir haben was vor, aber das Ziel ist doch ein bisschen schwer und dann brauchen wir jemanden. Jemanden, der uns zieht und jemanden, der uns unterstützt. Ob das heute das Bild zum Tragen kommt, das weiß ich noch nicht. Aber ich fand es gut, das zu sehen. Wir sind nicht alleine. Wir haben noch ein paar Freunde, die uns helfen, das Ziel zu erreichen. In dieser Reihe, die wir jetzt gerade haben, geht es heute um das Thema Annahme. Ich hoffe, dass es mir gelingt, das auch rauszustellen. Ansonsten sind sehr, sehr viele Einzelaspekte drin, bei denen ich davon ausgehe, dass der Herr uns berührt. Kernperson oder Hauptperson des heutigen Vormittags ist der Zachäus. Aber bevor ich zu Zachäus komme, möchte ich den Bartimäus, der wird gar nicht mit Namen genannt, aber an anderer Stelle wird es genannt, dass er so heißt. Das ist ein Blinder und dieser Blinde, der befindet sich ebenfalls in Jericho. Und in der Bibel ist es so, das steht da nicht einfach alles irgendwie so losgelöst voneinander, sondern das ist eine durchlaufende Geschichte. In der Vorbereitung auf Zachäus habe ich einige Verse in Lukas gelesen. Und ich war erstaunt, dass sich das Wort selber auslegt oder selber bestätigt. Das heute alles zu belegen und darzulegen, das wird zu viel. Das wäre sicher Thema einer Auslegung. Dafür bräuchten wir aber heute mindestens 1 oder 2 Stunden. Die haben wir nicht, brauchen wir auch nicht. Ich möchte jetzt direkt einsteigen in die Geschichte des Blinden. Genau. Ich lese einfach mal den Text vor, den wir da vor uns haben. Das ist Lukas 18, ab Vers 35. Es geschah aber, als er, und er ist Jesus, als er sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als er eine Volksmenge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie verkündigten ihm aber, dass Jesus, der Nazarener, vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorübergehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl ihnen, ihn zu ihm zu bringen. Als er sich aber näherte, fragte er ihn, also Jesus fragte den Blinden: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend. Dein Glaube hat dich geheilt, hat dich gerettet. Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Gab Gott Lob. Und ich würde das schon für heute reichen. Ja, mir fällt schon was ein. Der Norbert war so lieb, uns vorher eine Zeitskala zur Verfügung zu stellen, in der ganz klar draufsteht, wie viele Minuten ich heute habe. Ich hoffe, dass ich mich dran halten kann und halten werde. Aber es geht nicht um mich, sondern es geht darum, was der Herr heute sagen möchte, was er heute befreien möchte. Mir ist aufgefallen in der Vorbereitung, dass es auch in der späteren Geschichte um das Sehen geht. Deshalb habe ich das vorweggenommen oder dazugenommen. Es geht ums Sehen. Und hier in dieser Geschichte des Bartimäus, da geht es erstmal um das physische Sehen, denn der Bartimäus, der konnte überhaupt nicht sehen. Und jetzt kommt Jesus vorbei und ich hoffe, dass ich auch noch ein paar Worte finden werde, zu beschreiben, wer Jesus ist. Ja, das wird hier einfach vorausgesetzt und er ging vorüber. Und er nahte sich und er stand da. In den letzten zwei Predigten, die ich geben durfte, da konnte ich schon ein bisschen was dazu sagen, wer er ist. Er ist wirklich großartig. Er ist groß. Und es gibt so viele Aspekte, wo wir sagen, ich kenne dich noch überhaupt nicht, aber ich möchte dich kennenlernen. Und der Bartimäus, der hatte den Tag gefunden und die Gelegenheit gefunden, und die Chance gefunden, genau mit dem Problem, das er hatte oder das er für sich sah, nämlich nicht sehen zu können, da konnte er zu jemandem kommen, der dieses Problem lösen kann. Und jetzt geschieht etwas, was ich versuchen werde, etwas mehr zu betonen, als es vielleicht dort steht. Auf einmal steht Jesus vor ihm und fragt den Blinden: Was willst du, dass ich dir tue? Dann könntest du sagen, das siehst du doch, das weißt du doch, dass ich wieder sehen werde. Aber Jesus ist einer, der möchte, dass wir mit unseren Anliegen zu ihm kommen, dass wir ihm sagen: Ich bin blind, aber ich möchte wieder sehend werden. Und hier sind wir auch bei der geistigen Sphäre oder dem geistlichen Punkt. Auch wir sind häufig nicht sehend. Wir sind häufig blind und erkennen nicht, wer ist denn dieser Jesus? Was will er denn tun? Was will er denn machen? Was tut er heute? Und nachdem ich das für mich gesehen habe, habe ich gesagt: Herr, ich bin blind, aber ich will sehend werden. Ich will dich erkennen. Und dann kann er uns auch die Augen ein Stück weit, vielleicht auch mehr, öffnen. Das Buch der Offenbarung fängt mit einem wunderbaren Wort an. Dies ist die Offenbarung von Jesus Christus. Das Wort Offenbarung heißt, die Augen werden aufgetan. Also irgendwas war da auf unseren Augen drauf. Und er möchte es wegtun, dass wir sehen. Und das Erste, was wir sehen müssen, ist Jesus Christus. Ansonsten erschließt sich uns gar nichts. Selbst wenn du viele Erkenntnisse hättest, an diesem geht kein Weg vorbei. Wir brauchen eine Offenbarung von Jesus Christus. Das werden wir später auch nochmal beim Zachäus lesen. Da sagt er, und der Menschensohn, der Sohn des Menschen. Wenn du das jetzt so einfach liest und denkst, boah, na gut, was heißt das? Sohn des Menschen, was heißt das? Ich werde da später, glaube ich, auch nochmal kurz drauf eingehen. Da steckt ganz schön viel Inhalt drin, was dieser Sohn des Menschen bedeutet. Das ist der allmächtige Gott, der auf diese Erde in Menschengestalt als Mensch gekommen ist und hat uns Gott kundgetan. Und der ist nicht einfach nur irgendeine Person. Ja. Amen. Hier heißt es dann noch, um vielleicht doch noch ein, zwei Sätze dazu zu sagen, beim Bartimäus, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet, dein Vertrauen. Und was war es, das er gesehen hat? Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, Sohn Davids. Er hat sogar bestätigt, also wiederholt. Und Sohn Davids, das ist eher in seiner Königswürde. Das ist eher als der Messias, als der Gesalbte, als den, der einen Dienst hat. Davon ist das ganze Evangelium, ist das ganze Neue Testament voll. Das ist zu viel für heute. Aber das hat er gesehen, das hat er geglaubt. Und das hat er für wahr gehalten und darauf hat er sich gestellt. Jetzt ist der Tag des Heils, jetzt ist der Tag, an dem du mich retten kannst. Rette mich. Und er wusste, er kann es tun. Ja. Und denselben Glauben brauchen wir heute auch, in jedem Gebet. Ja, auch wenn ich das Thema kurz verlasse. In jedem Gebet können wir glauben, dass Gott, dass Jesus Christus unsere Gebete hört und er hört. Wenn du blind bist, glaube, dass er dich sehend macht. Ja? Vielleicht wird er nicht jedes körperliche Gebrechen von uns nehmen. Das steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Das weiß ich nicht, aber ich habe den Glauben, dass er das tun kann. Ja? Und lass uns das Stück für Stück auch einsetzen. In all unseren Gebeten, in all unserem Zusammenkommen, dass er uns heile machen kann. Das Wort Rettung wird in der Luther-Übersetzung meistens als Heil übersetzt und in anderen Übersetzungen als gerettet. Es meint beides, ein Gerettetsein aus so vielem heraus, aber auch ein Wiederhergestelltwerden, ein Geheiltwerden. Ja. In Apostelgeschichte 26, Vers 18 weist Paulus darauf hin, was eigentlich seine Berufung war. Und seine Berufung war, weil Gott es ihm aufgetragen hat, den Menschen zu begegnen und sie herauszuretten aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, zu befreien aus der Macht des Teufels, hineinzuversetzen in sein Reich und uns heil zu machen, uns zu heiligen. Amen. So, und jetzt kommt wieder ein bisschen Text. Jetzt kommt das eigentliche Anliegen dieses Vormittags. Und das sind die Verse in Lukas 19, Verse 1 bis 10. Auch hier werde ich einfach mal einmal vorlesen. Ihr dürft mitlesen, oder es wäre schön, wenn ihr mitlest. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Also hier ist auch wieder von Jesus die Sprache. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt, und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht, wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief heraus und stieg oder kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben oder Gast in deinem Haus sein. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freude. Und als sie, also die Leute, die Volksmenge es sahen, murrten sie alle und sagten: Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Errettung oder Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir befinden uns weiter in Jericho. Und Jericho, das ist eine Stadt westlich vom Jordan und liegt in der Senke. Das ist vielleicht alles nicht ganz so wichtig, aber es ist vielleicht mal ganz gut zu wissen, wo sind wir eigentlich. Und circa 25 Kilometer weg von Jerusalem. Und die Absicht dieser ganzen Volksmenge war, von dem Ort, wo sie waren, durch Jericho durch, eigentlich hatten sie damit gar nicht so viel am Hut, nach Jerusalem, denn dort stand das Passafest bevor. Das war die eigentliche Absicht. Jericho war aus Sicht der Jünger und aus Sicht dieser Volksmenge, naja, da muss man halt durch. Obwohl Jericho sicher ein netter Ort war. Also Jericho heißt so viel wie Palmenstadt, wohlduftend, Wohlgeruch. Also die klimatischen Verhältnisse müssen da ganz angenehm gewesen sein. Aber um das geht es heute nicht, sondern der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, zu finden, was verloren ist. Und das ist das, was ich auch eingangs sagte: Wenn wir hierauf das Lukas-Evangelium nochmal durchgucken, dann sehen wir, da gibt es ein paar weitere Geschichten mit Verlorenen. Das verlorene Schaf, die verlorene Silbermünze, selbst die verlorenen Sünder und einige weitere Sachen, die eigentlich verloren scheinen. Und dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, dieser Sohn des Menschen, der macht sich auf, zu suchen, zu finden und in sein Haus zu bringen, Gemeinschaft zu haben. Ja, das ist der Punkt, wo ich hoffe, dass der Herr mir das Gelingen gibt, das zum Ausdruck zu bringen. Das Herz seiner Annahme. Er möchte uns zeigen, dass unsere Sünden zwar ein Schnitt sind zwischen dem Menschen und Gott, weil in dem Zustand, in dem wir uns als natürliche Menschen befinden, haben wir kein Recht, um zu ihm zu kommen. Aber für Gott ist das Thema Sünde kein Problem, denn er hat das Problem der Sünde, das sehen wir dann später, beseitigt. Er hat den Preis für uns gezahlt. Er ist für uns in den Riss getreten. Und er hat sich für uns, das ist aber eine Botschaft für sich, er hat sich für uns als Passahlamm gegeben. Er hat sein Blut für uns vergossen. Ich weiß, dass ich das, wenn ich das einfach so in den Raum stelle, dass das für den einen oder anderen vielleicht nicht gleich ergreifbar ist, was das bedeutet. Aber das ist als Ausführung heute zu viel. Ich möchte das einfach so gesagt haben. Er hat das Problem beseitigt. Wir dürfen heute zu Gott kommen. Und weil wir manchmal nicht zu Gott kommen können, kommt er zu uns. Das ist etwas, ich weiß nicht, ob ihr das nur ansatzweise wertschätzen könnt, ergreifen könnt, was dieser wunderbare Gott für uns getan hat und was er heute, hier in diesen Versen kommt ein paar Mal das Wort heute vor, was er heute für uns tun möchte. Deshalb gibt es auch dieses Wort heute, wenn er seine Stimme hört. Ich sage es etwas drohend, also ich muss es lieblicher sagen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Ja. Nehmt ihn auf, nehmt ihn an und lasst euch von ihm umwandeln. Ja. Da kommen wir gleich noch dazu, wie wunderbar sein Werk ist. Siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt und er war ein Oberzöllner und war reich. Also es ist ein Vers, der zeigt, der Mensch, der hier, um den es geht, der hat einen Namen, hat einen Beruf und er hat wohl seine äußerlichen Ziele erreicht, sogar reich gewesen. Ja. Aber das hat ihn wohl nicht zufriedengestellt. Da muss irgendwas gewesen sein, ja, was für ihn ein Problem war. Er hatte den Beruf eines Zöllners und hier sogar eines Oberzöllners. In den Auslegungen kann man da jede Menge dazu lesen, was das bedeutet. Ich möchte gar nicht so tief drauf eingehen. Da können wir auch uns einsetzen. Ja, und wir sind keine Zöllner und keine Oberzöllner. Auf jeden Fall war er tätig für die römische Besatzungsmacht, Israel. Dieser ganze Landstrich, der war besetzt von den Römern und die Römer, die waren nicht so besonders nett zu diesem Volk, das sie unterdrückt haben. Und der Zachäus, der hatte sich hier das Recht erkauft, Steuern und Zoll einzunehmen. Und das können wir uns natürlich vorstellen, wenn jemand von dir regelmäßig kommt und sagt, du, rück mal dein Geld raus, dass wir da nicht so begeistert sind, um das nur ganz schwach auszudrücken. Und diese Zöllner und Oberzöllner, die haben in aller Regel auch mehr genommen, als ihnen zustand. Das sehen wir in späteren Versen, wenn er sagt, wenn ich etwas ungerecht oder durch Erpressung erworben habe. Deshalb war auch er als Mensch verhasst. Er war verstoßen, er war verachtet und wahrscheinlich auch einsam. Ja. Und ab Vers 3 heißt es, und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. In der Luther-Übersetzung finden wir hier ein ganz schönes Wort. Und er begehrte, Jesus zu sehen. Im Griechischen heißt es zwar suchen, aber ich finde es stärker. Ja, diese Herzenshaltung, ich begehre, Jesus zu sehen, wer er sei. Und das spreche ich auch zu euch und zu mir. Begehrt es zu sehen, wer Jesus ist. Und jetzt kommt etwas, wo du sagst, hä? Und er konnte es nicht. Also er will, aber er konnte es nicht. Und das Erste, was uns hier genannt wird, warum er es nicht konnte, war die Volksmenge. Also eine Menge von Leuten, die ihm wohl die Sicht versperrt hat. Und jetzt war der Kerl auch noch klein. Ob 1,50 oder 1,60 oder 1,70 spielt keine Rolle. Er war zumindest zu klein, um über die Volksmenge zu schauen und Jesus zu sehen. Aber er begehrte es. Und jetzt fällt ihm etwas ein, wie er dieses Problem meistern kann, wie er es lösen kann. Und da in der Nähe, da waren Bäume, die haben für uns vielleicht einen komischen Namen, die hießen Maulbeerfeigenbaum. Und auf diesen kletterte er eilends rauf, um zu sehen. Ja, ich weiß nicht, ob du das Bild, Daniel, siehst von diesem Baum, also ob wir das kurz einblenden können. Ja, es ist schwerlich zu erkennen, auf jeden Fall ist es ein mächtiger Baum mit einem nicht so hohen Wuchs, mit waagerecht verlaufenden Ästen, die sehr stabil sind, und das konnte er hervorragend nutzen, um da schnell raufzukommen und sich dort zu platzieren und zu sehen, zumindest mal über die Volksmenge zu sehen. Und er lief voraus, Vers 4, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah, um Jesus zu sehen. Also es hatte eine Absicht, warum er darauf geklettert ist, denn er sollte dort durchkommen. Das hat sich wohl rumgesprochen, Jesus kommt da genau diesen Weg lang und deshalb ist er da hochgeklettert. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf, erblickte ihn und sprach zu ihm. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Wenn ich mir vorstelle, ich sitze da jetzt oben auf dem Baum, auf einmal hält diese Menge von, weiß nicht, 200, 300 Leuten. Jesus ist da, guckt da nach oben. Er blickt mich, also er tappt. Ja. Aber das war dem Zachäus, ich weiß nicht, ob es ihm wirklich vorher schon bewusst war, war ihm vollkommen egal. Ja. Ich will Jesus sehen, ich will Jesus sehen. Und dafür nutze ich jede Gelegenheit, die sich mir bietet. Auch das ist ein Hinweis, den ich euch mitgeben möchte. Es gibt eine Zeit der Gnade. Es gibt ein Stück weit geöffnetes Herz. Und wenn wir das haben gegenüber Jesus Christus, nutzt die Gelegenheit. Nutzt diese kleine Tür, die sich jetzt gerade geöffnet hat, damit du ihn erkennen kannst, damit du ihn sehen kannst. Und es kommt ja dann noch besser. Auf einmal spricht dieser Jesus mit ihm und sagt, Zachäus. Ich weiß nicht, in welchem Ton er es gesagt hat, aber ich glaube, es hat er in einem angenehmen Ton gesagt. Jesus, steig eilends herab, beeil dich, mach schnell, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben, muss ich in deinem Haus Gast sein. Jesus selbst lädt sich bei Zachäus ein. Ich glaube, das ist, weiß ich nicht, ob das so Mentalitätssache in manchen Regionen ist. Man kann sich nicht einladen lassen. Das weiß ich nicht, macht man nicht. Ja. Versucht's mal. Versucht euch mal einzuladen. Wenn die Leute sagen, nee, passt nicht, dann passt halt nicht. Aber versucht euch mal einladen zu lassen. Das eine ist, ich verlasse ganz kurz das Thema wieder. Also manchmal sind auch wir einsam, aber wir müssten gar nicht einsam sein. Warum laden wir nicht ein? Oder lassen uns einladen. Jesus hatte da zumindest kein Problem damit. Ja, er hat sich einladen lassen. Und ich habe jetzt den zweiten Punkt vor den ersten genommen. Jesus kannte Zachäus mit Namen. Ha! Ich weiß nicht, da wird mir wahrscheinlich erstmal ein Schauer durch meine Glieder fahren, wenn ich da auf dem Baum sitze und unten sagt, Zachäus. oder sagt, Michael, komm doch mal runter. Er kennt uns mit Namen. Gott kennt uns mit Namen, jeden einzelnen von euch, mich auch. Ja. Bei ihm ist niemand unwichtig. Bei ihm ist niemand unwichtig. Und eigentlich wissen wir aus Vers 10, Jesus ist wahrscheinlich nur durch diese Stadt gegangen, um Zachäus zu suchen, zu finden, zu retten und wiederherzustellen. Und das macht er mit uns genauso. Das möchte er mit uns genauso machen. Er möchte uns suchen, finden und zurückbringen. Ja, wie heißt es in Psalm 23, wir haben es vorhin gehört? Er bringt uns in sein Haus. Und deshalb kann der Psalmist David sagen, und ich werde bleiben im Haus des Herrn, für immer, für immer. Wenn du einmal im Haus des Herrn bist, lass dich da nicht rausjagen. Bleib da drin. Ja, bekomme eine Wertschätzung für das Haus, in dem Gott wohnt, in dem Gott gegenwärtig ist. Nochmal zu diesem Punkt heute. Denn heute muss ich, denn heute muss ich. Das war seine Haltung heute. Zachäus, heute. Nicht morgen oder irgendwann mal. Das wusste Zachäus. Zachäus war vorbereitet. Heute. Heute will ich in deinem Haus Gast sein. Ja, Amen. Was für eine Ehre. Den lebendigen Gott hier zu haben, seine Gegenwart. Denn er offenbart seine Liebe und er nimmt uns so an, wie wir sind. Und Zachäus, der steigt dann ganz schnell wieder vom Baum runter und der tut auch das, was Jesus von ihm erwartet. Er nahm ihn auf mit Freude. Er nahm ihn auf mit Freuden. Im Griechischen heißt es, sich freuend, also übersetzt aus dem Griechischen, sich freuend, beeilend, sich freuend. Alles gut. Die Reaktion in unserem Herzen, wenn uns Gott begegnet, ist, dass wir uns freuen. Und das ist ein anhaltender oder darf ein anhaltendes Ereignis sein. Wir freuen uns und haltet diese Freude fest. Und jetzt kommt, was wir eigentlich nicht so gerne lesen und hören, scheint uns wie ein Einschub zu sein. Vers 7. Und als sie, das sind die Leute, die Volksmenge es sahen, murrten sie alle. Also alle. Nicht nur zwei, drei, sondern alle murrten. Er ist eingekehrt bei einem sündigen Mann zu Herbergen. Ich weiß nicht, was das soll. Hätte so gut sein können, hätte so reibungslos sein können. Aber hier sind dann die Vorstellungen der Menschen, die versuchen uns da manchmal ein Hindernis zu sein oder einen Strich durch die Rechnung zu machen. Die Vorstellung, er ist ein sündiger Mann. Ja, in den Augen der Leute war Zachäus ein sündiger Mann. Und in den Augen Gottes sind wir alle sündig. Ich glaube, kein Mensch kann von sich sagen, ah, ich aber nicht. Ich glaube, das ist das Problem, auch hier wieder, wenn wir Lukas lesen. Die Vorstellung der Menschen war sehr häufig, ich brauche den Arzt nicht, ich brauch das nicht. Also eine Art von Selbstgerechtigkeit. Ich habe das nicht nötig. Ja, ich glaube, in Lukas 5 sagt er mal, ja, die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Ich bin eigentlich gekommen, um die, die den Arzt brauchen, um die gesund zu machen. Und ja, um diesen Aspekt auch noch mit reinzunehmen, ich las das irgendwo. Sie hatten den, das Bild von einem strafenden Gott und auch einer, der weit weg ist. Aber Gott ist so anders, ist so anders. Natürlich gibt es diesen Aspekt des strafenden Gottes. Aber wenn Gott diese Strafe anwendet, dann bleiben wir alle nicht ohne Strafe. Und wir alle haben Strafe verdient für unsere Handlungen, für unsere Vergehen. Ja. In einem Evangelium bringt der Herr das auf ein ganz einfaches Schlagwort zusammen und sagt, die Sünde des Menschen ist, dass sie den Sohn des Menschen, also Jesus Christus, nicht angenommen haben. Nicht, dass du die 10 Gebote nicht gehalten hast oder irgendwelche Essensvorschriften oder keine Ahnung was. Das kann dir zur Sünde werden, aber das ist nicht Gottes Problem. Gottes Problem ist es nicht. Auch wir müssen wiederhergestellt werden von unseren Vorstellungen. Was ist ein sündiger Mensch? Und in vielen Versen, in vielen Worten, die er zum Ausdruck bringt, ist, dass er gerne den Sündern, also diesen Andersartigen, erscheint. Und das ist auch eine Chance für uns. Also wenn jetzt jemand sagt, also ich bin doch gar kein Zöllner und ein Oberzöllner bin ich auch nicht. Okay. Aber die Botschaft, die wir heute hören, die geht an uns alle. Wir sind alle sündige Menschen. Aber der Herr möchte uns wiederherstellen. Ich überspringe jetzt vielleicht ein paar Aspekte, auch auf die Gefahr, hier vielleicht den einen oder anderen Punkt nicht zu erwähnen. Ich gehe auf Vers 8. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn. Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter, meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn oder weil ich jemandem etwas Falsches, eine falsche Anklage, also durch falsche Anklage erworben habe, genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Ich finde das erstaunlich. Welches Resultat, welche Wirkung die Gegenwart von Jesus Christus auf den Zachäus gehabt hat. Ich bin der Überzeugung, ich kann mich da irren, dass Jesus diese Verse über die über dieses Wiedergutmachen oder über Schuld oder Schuldbereinigen und das Maß dessen, was Zachäus jetzt tun muss, dass er da kein einziges Wort drüber verloren hat. In 2. Mose 21 und 22 wird erwähnt über bestimmte Wiedergutmachungen und das ist der Hinweis darauf, der Zachäus hat es aus seinem wiederhergestellten Geist, aus seinem wiederhergestellten Wesen gemacht. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Hinweis. Wir sind heute nicht dem Gesetz Folge schuldig, sondern heute sind wir im neuen Bund. Und der neue Bund wirkt in mir und kann in mir wirken, dass ich nach seinen Geboten lebe. Das ist auch wieder ein Thema für sich, da können wir vielleicht eine ganze Wochenendkonferenz drüber halten. Ich möchte, dass wir diesen Punkt trotzdem noch mehr schmecken. Wir sind Diener des neuen Bundes, nicht des Buchstabens oder was auch immer. Das musst du jetzt so tun. Hat Jesus überhaupt nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, du Zachäus, jetzt ist aber Zeit. Jetzt stell mal die Sachen alle wieder in Ordnung, die du da verbockt hast. Nein, er ist gerettet worden aus Gnade. Er ist gerettet worden aus Gnade und nicht aus guten Werken, sondern weil Gott ihm begegnet ist. Und das ist für mich solch ein starker Hinweis. Ich muss mich viel in seine Gegenwart begeben. Ich muss viel mit ihm Gemeinschaft haben, damit er genau das, was bei mir noch mangelt, was bei mir noch verkehrt läuft, wiederherstellen kann. Ich war gestern beim Friseur. Das hat jetzt nichts mit dem Friseur zu tun, das hat nur mit der Lokalität zu tun. Ich bin dahin gefahren und ich sah auf einer Bank eine Frau, die ich gefühlt seit 20 oder 30 Jahren immer mal wieder sehe, vielleicht so alle Vierteljahr mal. Ich dachte, ja, vielleicht ist heute die Gelegenheit, sie mal anzusprechen. Sie machte mir den Eindruck einer Obdachlosen. Ich kann das nicht bewerten. Also auf jeden Fall habe ich sie immer so gesehen, wie ich sie gesehen habe. Und immer, wenn ich vorbeifuhr, dann dachte ich, Herr Jesus, du musst sie retten, du musst irgendwas tun. Und jetzt sind einige Jahrzehnte vergangen. Und ich dachte, okay, wenn ich aus dem Friseur wieder rauskomme und sie da noch sitzt, dann. Gut, sie saß noch da. Und dann habe ich mich ihr genaht, habe sie angesprochen. Ist das okay für Sie, wenn ich mich zu Ihnen setze? Und sie hat dann so eine Handbewegung gemacht. Okay, dann habe ich mich hingesetzt. Und ich hatte überhaupt kein Wort. Ich hatte vielleicht 1000 Vorstellungen. Dann habe ich dann den Satz herausgesprochen. Es ist gar nicht so einfach, ein Gespräch zu beginnen. Mit der Hoffnung, dass sie darauf reagiert. Weil ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Also wenn wir uns jetzt zusammensetzen mit mehreren Geschwistern, hättest du einen tollen Ratschlag und du hättest sicher einen super Ratschlag, was man dann reden kann. Ja. Und es ist nicht so, dass ich das nicht habe. Aber ich habe kein einziges Wort rausgebracht. Sondern der Herr hat mir den Eindruck gegeben, auch wenn das ganz schön penetrant ist, bleib einfach sitzen. Ich habe es mir anders vorgestellt und jemand anders wird vielleicht jetzt sagen, also hier hätte ich dir ein paar gute Ratschläge, was du hättest sagen können. Alles gut, es war nicht. Ja, hätte es mir anders vorgestellt, dass ich ein tolles Wort habe, ihr Herz geht auf und sie sagt, ja klar. Ja, Amen. Zum Schluss fiel mir dann noch ein Satz ein, ich guckte dann so in den Himmel und gestern war es sehr warm. Ich sagte, es ist schon schön, wenn die Sonnenstrahlen so wärmend sind. Ja, okay. Aber ich hatte dann mittags nochmal Gemeinschaft mit einer Schwester und sie sagte, ich glaube, dass dein Dasein schon eine Wirkung gehabt hat. Ja. Ich weiß es nicht, wie wir in jedem einzelnen Fall reagieren sollen. Es geht hier, in der Vorgeschichte geht es um einen Bettler. Also die Frau hat nicht gebettelt, aber es geht auch darum, wie begegnen wir diesen Menschen? Was machen wir? Das ist eine Frage an mich, auch an uns alle. Wir wollen keine Stubenhocker sein. Wir sagen, es reicht mir schon, wenn ich gläubig bin, wenn ich gerettet bin. Sondern das muss ja irgendwie eine weitere Wirkung haben. Ja. Und trotzdem sind wir sehr häufig da an dem Punkt, dass ich sage, ich weiß nicht. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm. Wir haben einen, der es weiß. Ja. Dieser Jesus, der ist nach Jericho gekommen, der hat ganz genau gewusst, da ist der Bartimäus. Was willst du? Ich will wieder sehend werden. Zachäus, ich will, dass du in meinem Haus bist und Gemeinschaft mit mir hast. Ja. Und er hat Wiederherstellung auch geleistet oder geschafft. Und ich las das ich weiß nicht, ob das jetzt in dieser Broschüre war oder in meinem Skript, was die Anna mir zugeschickt hat. Mir war das neu, als ich das nochmal las, weil es da nicht eindeutig 100% steht. Das steht da zwischen den Zeilen. Dass ja nachdem er vierfach erstattet hat an die Armen oder doppelt erstattet hat, ja, das hat ja tatsächlich stattgefunden. Das heißt, in dieser Stadt Jericho Da muss es eine riesen Freude gewesen sein. Denn ich glaube, dass dieser Zöllner, dass dieser Zachäus eine ganze Menge, wie heißt das, übers Ohr geschlagen hat. Und das hat er bei allen wieder in Ordnung gebracht. Das heißt, ich weiß nicht, ob er da persönlich hingegangen ist und hat Gott gesagt, tut mir leid, oder ob er einfach einen Umschlag hingelegt hat, wie dem auch sei. Auf jeden Fall hatten sie auf einmal eine Wiederherstellung. Und ich glaube, wie heißt es bei Bartimäus? Und sie alle lobten Gott. Ich glaube, dass in Jericho ganz, ganz, ganz viel Lob gewesen ist für das Werk, das Gott an diesem Zachäus getan hat. Ja. Amen. Vers 9. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Nicht nur er ist gerettet worden, das möchte ich hier nicht unterschlagen, sondern auch seine Familie. Ja, wir haben in vielen Gebetsversammlungen immer wieder das Anliegen, Herr, rette meine Familie. Da sind noch Enkel, da sind noch Eltern, da gibt es noch jede Menge Bedarf, dass gerettet wird. Und das möchte der Herr. Er möchte nicht nur dich retten, mich retten, sondern unsere ganzen Häuser, unsere ganzen Familien, und er wird es auch tun. Weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Könnten wir jetzt sagen, okay, was haben wir damit zu tun? Einerseits war der Zachäus, er war auch Jude. Und er hätte jetzt genauso sagen können, ja, ich gehöre doch auch zu Abraham, bin doch auch Abrahams Sohn. Aber ich glaube, dass das nicht unbedingt der Punkt ist, sondern er hatte denselben Glauben, wie Abraham den hatte. Und dieser Glaube, der ist ihm zur Gerechtigkeit gezählt worden oder zugerechnet worden. Auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten das Verlorene oder was verloren ist. Und ich traue mich jetzt nochmal einen Vers aus Offenbarung 1 vorzulesen. Und dann neigt sich meine Botschaft dem Ende. Na. Das muss man vorlesen, weil das so gewaltig ist. Warte, falsches Kapitel. Das ist Offenbarung 1, ab Vers 13. Und das ist eine Beschreibung des Menschensohns, des Sohns des Menschen. Und inmitten der Leuchter einem gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Ich lasse das bis da. Als ich das las, in dem Zusammenhang, dachte ich, welche Vorstellung haben wir eigentlich vom Sohn des Menschen? Das ist der, der dort begegnet ist. Auch wenn du es damals noch nicht sehen konntest Aber das ist er.